wie Nicole schon gesagt hat, ist heute der Abschluss dieser kleinen Predigtreihe über Schlüsselstellen im Leben von Jesus. Drei haben wir uns schon angesehen, die Taufe, die Versuchung und die Verklärung. Und zum Abschluss ist es die Fußwaschung, über die wir miteinander nachdenken wollen. Die Geschichte von der Fußwaschung, die kennen Sie wahrscheinlich alle. Die steht in Johannes 13, Vers 1 bis 17 und sie hat speziell mit Jesus und Petrus zu tun. Ich lese uns einmal diesen Text. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Deswegen habe ich die Predigt genannt, der perfekte Liebesbeweis. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. »Herr, du willst mir die Füße waschen?« sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, »Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen.« »Nie und nimmer wäschst du mir die Füße«, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, »Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir.« Da rief Simon Petrus, »Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf.« Jesus erwiderte, »Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle.« Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, »Ihr seid nicht alle rein.« Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. »Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch?« fragte er sie. »Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt.« Wissen Sie, welches der erfolgreichste Schweizer Film aller Zeiten ist? Ungefähr 1 Million Besucher in den Schweizer Kinos. Dieser Film wurde in den 70er Jahren gedreht und ich wette, dass die meisten von Ihnen ihn schon gesehen haben, sonst hätte er ja nicht so viele Besucher gehabt. Das ist der Film Die Schweizermacher. Und wissen Sie, warum dieser Film so erfolgreich war? Das Geheimrezept. Weil er im Grunde genommen nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern zwei. Da ist eine vordergründige Geschichte und eine hintergründige. Bei der vordergründigen Geschichte werden alle positiven Schweizer Klischees bedient. In diesem Land ist man pünktlich, gewissenhaft, gesetzestreu, regelkonform, korrekt, ordentlich und sauber. Bei der hintergründigen Geschichte werden genau diese Klischees unterlaufen, sozusagen gegen den Strich gebürstet. Was auf den ersten Blick korrekt scheint, das ist auf den zweiten skrupellos. Was gewissenhaft scheint, ist unbarmherzig. Genauigkeit ist plötzlich Pedanterie, Gesetzestreue ist plötzlich Sturheit. Mit einem Wort, die Geschichte ist doppelbödig. Man ist stolz auf sein eigenes Land, man tritt fest auf und plötzlich gibt der Boden nach und man findet sich ein Stück tiefer auf einem zweiten Boden. Doppelbödigkeit. Ich hoffe, Sie nehmen mir es nicht krumm, dass ausgerechnet ich als Ausländer und noch dazu als Deutscher hier diese Schweizer Doppelbödigkeit ein bisschen nachgezeichnet habe. Ich sage das nicht als Deutscher, ich sage es als Wahlschweizer, der nun schon Jahrzehnte mit großer Freude in diesem Land lebt. Und außerdem müssen Sie bedenken, dass in diesem Film ja auch ein echter Sympathieträger vorkommt, der Emil. Das ist ein Schweizer, wie man ihn wirklich schätzt, auch in der Schweiz. Ja, also das ist der Film Die Schweizer Macher. Er hat einen solchen Erfolg, weil er eine doppelte Geschichte erzählt. Sehr viele Geschichten haben einen doppelten Boden und sind deshalb besonders gut und man liest sie deshalb immer wieder gern. Die Geschichten, die Jesus erzählt hat, die sind sowieso gut. Und bei ihm haben fast alle Geschichten eben auch solch einen doppelten Boden. Sie haben einen Sinn und meistens auch noch einen Hintersinn, eine zweite, eine tiefere Bedeutung. Und auf die muss man erstmal kommen. Solch eine Geschichte mit doppeltem Boden ist dieser Bericht von der Fußwaschung. Streng genommen stimmt das noch nicht mal. Es ist nicht nur eine Geschichte mit doppeltem Boden, es ist eine Geschichte mit einem dreimal doppelten Boden. An drei Stellen finden wir eine Doppelbödigkeit in dieser Geschichte. Das klingt nun wirklich kompliziert. Der Text, den wir gelesen haben, der hat es in sich. Der scheint ja zunächst ganz einfach und klar. Es geht einfach darum, dass wir Dienst leisten sollen, wie Jesus uns gedient hat. Aber je länger man sich in diesen Text hinein vertieft, desto vielschichtiger wird das Ganze. Ich kann immer nur sagen, man kann Jesus einfach nur bewundern für den tiefen Gehalt seiner Worte und seiner Handlungen. Man stößt, wenn man über das nachdenkt, was Jesus gesagt hat und getan hat, immer auf wieder neue Aspekte, neue Zusammenhänge. Man kann buchstäblich nie genug davon kriegen. Und ein solcher Bericht mit solchen vielen doppelten Böden, das ist die Sache mit der Fußwaschung. Versuchen wir mal, diese verschiedenen Schichten oder Böden freizulegen. Aber zunächst schauen wir uns die Geschichte als solche an, sozusagen den ganz normalen Boden, auf dem wir sowieso stehen. Nicht? Die Jünger hatten sich wie vereinbart mit Jesus getroffen, um das Passamahl zu feiern. Das letzte Abendessen vor der Kreuzigung. Das wussten sie noch nicht, aber Jesus wusste es. Das war ihr letztes gemeinsames Essen. Sie hatten sich vor dem Haus getroffen. Sie waren die Außentreppe zu dem großen Raum im Obergeschoss hinaufgestiegen. Alles war vorbereitet. Die Sitzpolster, der niedrige Tisch, das Essen, Handtuch, Krug und Waschschüssel fürs Waschen der Füße. Die Jünger kommen in den Raum und schauen sich so ein bisschen verstohlen nach einem Diener um, der jetzt, wie das bei einem Fest üblich war, ihnen die Füße waschen würde. Aber da war kein Diener. Der Gastgeber des Hauses hat das vielleicht vergessen. Vielleicht hat er keinen bestellen können. Vielleicht waren sie alle schon vergeben, diese Diener, in dieser Zeit des Passafestes, wo so viele Gäste nach Jerusalem kamen. Zu Hause hat man sich die Füße immer selber gewaschen, wenn man nicht gerade so reich war, dass man sich einen Sklaven leisten konnte. Also sollte sich jetzt jeder die Füße selber waschen? Naja, das wäre noch okay gewesen, aber sollte sich auch Jesus die Füße selber waschen? Das konnte man nicht zulassen. Jesus sich die Füße waschen? Unser Meister, unser Herr? Im Talmud steht, dass die Schüler dem Meister die Füße waschen sollen. Bei reichen Leuten war das immer eine Aufgabe der Sklaven, der allerniedrigsten Sklaven noch dazu. Wenn sie viele Sklaven hatten, dann musste es der Jüngste machen oder der gerade neu eingestiegen ist, der in der Rangordnung ganz, ganz unten stand. Wenn also jetzt Petrus zum Beispiel nach dem Handtuch gegriffen hätte, dann würden ihn alle anderen für besonders gering ansehen. Und womöglich müsste er seinen Kollegen die Füße waschen. Nein, das ging nicht. Das ging zu weit. Das konnte nun wirklich niemand von ihm verlangen. Bei Jesus hätte er es vielleicht gemacht. Wie gesagt, er war ja der Schüler und Jesus der Meister, aber doch nicht bei den Kollegen. Sicher nicht bei Andreas. Sicher nicht bei Matthäus. Oder bei Johannes, der Johannes und Jakobus, die haben ganz kurz vorher noch miteinander gerangelt drum, wer wohl die besten Plätze im Reich Gottes kriegt, auf dem Thron, links und rechts von Jesus. Die haben gefeilscht um diese Sitze. Toll dreist war das. Und wenn ich denen jetzt die Füße wasche, das ist ja, als würde ich ihnen diese besten Plätze sozusagen gratis abtreten. Nee, das mache ich nicht. Ich bin ja nicht weniger wert als der Rest der Truppe. Sehen Sie, das wäre ein Eingeständnis der Unterlegenheit gewesen, wenn irgendeiner der Jünger dem anderen die Füße gewaschen hätte. Also setzten sie sich alle zusammen mit Jesus bei Tisch nieder. Das heißt, sie setzten sich eigentlich nicht genau, sie legten sich nieder. Es waren Liegepolster, auf die sie sich niederließen. Und die Fußwaschung, die haben sie einfach stillschweigend übergangen, obwohl die nach damaliger Sitte zwingend dazu gehörte. Das ist eine kleine Skizze, die ich irgendwo aus dem Internet habe. Ich weiß nicht, ob Sie von hinten richtig sehen, was da gezeichnet sein soll. Hier in der Mitte haben Sie die Mensa, das ist das lateinische Wort für Tisch. Und jetzt hat man drei Sitzpolster oder Liegepolster. Ein hier und ein hier. Die sind dann auch noch ganz genau geordnet, hier für die Gastgeberfamilie, hier für die wichtigeren Gäste und hier für den Rest. Und auf dem Liegepolster haben sie hier so, die sind gepolstert, dann haben sie ein Extrakissen und da legt man sich mit dem linken Arm so auf, stützt sich auf das Polster und die Füße zeigen nach hinten auf die Außenseite des Polsters und mit der rechten Hand greift man dann zu beim Essen. Das war überhaupt nur so möglich, weil die Leute damals noch nicht Besteck in unserem Sinn hatten, sonst bräuchte man ja beide Hände. Es gab damals, man hat in der Regel mit der Hand gegessen oder bestenfalls mit einem Löffel, der hinten spitz zulief wie eine Gabel, so dass man ihn, je nachdem wie man ihn drehte, auch mal was aufspießen konnte. Aber die linke Hand, die hat man immer gebraucht, um sich auf die Polster zu stützen. So ging das damals. Sehen Sie, hier ist noch so eine Nachbildung von solch einem Triclinium, wie das hieß, dieses Esszimmer mit den drei Betten oder drei Sofas, in der Mitte der kleine Tisch, der war natürlich nach einer Seite offen, dass die Bediensteten das Essen immer auftragen und abräumen konnten. Mit den Polstern und mit den Kissen, auf die man sich stützt. Und da ist dann noch ein Mann zu sehen, der erste Gast oder der Gastgeber, der sich schon mal in Positur gelegt hat. Ja, also die Jünger legen sich einfach auf diese Sitzpolster. Wir sagen in unserer Übersetzung immer, sie setzten sich zu Tisch, obwohl im Griechischen immer, sie legten sich steht. Aber wenn man im Deutschen sagen würde, sie legten sich zum Essen, das würden wir einfach missverstehen. Es war ja nicht ein komplettes Liegen, es war so ein Sitzenliegen. Wenn ich sage, ich lege mich zum Essen, dann sehe ich mich im Bett und liege so. Zum Beispiel, wenn ich Fieber habe und ich erinnere mich als Kind, dann hatte ich den Zwieback und alles war nachher voller Krümel und schlucken konnte man im Liegen sowieso nicht. Also das ist nicht gemeint, ja, sondern es war so ein Sitzenliegen und deswegen, es kommt für die Leute damals nicht drauf an, die wussten, wie man isst, in welcher Sitz, in welcher Liegehaltung. Ja, da liegen sie nun alle mit ungewaschenen Füßen und warten, was jetzt passiert. Jesus sagt ein Dankgebet und dann eröffnete er die Mahlzeit. Und während die Jünger anfangen zu essen und sich leise zu unterhalten, bemerken sie plötzlich, wie Jesus sich auf seiner Liege aufrichtet. Ihr Gespräch verstummt. Ungläubig schauen sie zu, wie Jesus sein Obergewand ablegt, zu dem Krug und der Waschschüssel geht, sich ein Tuch um die Hüften bindet, das dort hing, und dann auf den ersten Jünger zugeht. Die Jünger sind komplett konsterniert. Das gibt's doch nicht. Das darf doch im ganzen Leben nicht sein. Das darf Jesus doch nicht machen. Er ist doch unser Lehrer. Das ist doch ein Job für die Dienstboten, ein Job für Sklaven. Es gibt in der ganzen antiken Literatur im römischen und griechischen Bereich nicht einen einzigen Beleg dafür, dass ein Höhergestellter einem Niedriggestellten die Füße gewaschen hätte. Das war einfach tabu. Das ging in dieser Kultur und Gesellschaft nicht. Und die Jünger waren entsetzt. Jesus tat hier etwas, was er niemals hätte tun dürfen. Das wäre ein bisschen heute so, wie wenn der Bundespräsident der Schweiz, wenn er an den Flughafen kommt, nicht in die Lounge für die Superiors, für die VIPs geht, sondern stattdessen sagt, ich muss mal schnell noch zu den Toiletten und die Kloschüsseln reinigen. Die Kloschüsseln reinigen, das machen bei uns. Haben Sie mal bemerkt, wer das macht in öffentlichen Gebäuden? Nur Ausländerinnen. ohne Schulung, Hilfsarbeiterinnen sowieso in der Regel. Und das macht niemals der Chef der Swissair oder einer Bank oder so. Das ist einfach tabu. Wir würden sagen, der ist völlig fehl am Platz dort. Und so ungefähr kam den Jüngern vor, was Jesus jetzt tut. Er war völlig fehl am Platz. Ihr Herr und Meister macht etwas, was nur Sklaven machen dürfen. Der erste Jünger, zu dem Jesus kommt, der ist viel zu überrascht, um die Füße wegzuziehen, zu verlegen und zu protestieren. Vielleicht macht er die Augen zu, weil es ihm so unheimlich ist. Er spürt, wie ihm die Sandalen aufgebunden und dann abgezogen werden. Er spürt das kühle, wohltuende Wasser und dann das weiche Tuch. Dann geht Jesus zum zweiten, dann zum dritten. Und immer noch herrscht eine atemlose Stille, eine mit Händen zu greifende Spannung. Und jetzt ist Petrus dran. Und Petrus wäre nicht Petrus, wenn er das Schweigen nicht brechen würde. Er zieht die Füße ein, er unterdrückt die Empörung in seiner Stimme und er fragt so taktvoll wie möglich, Herr, du willst mir wirklich die Füße waschen? Jesus richtet sich auf, schaut ihm geradewegs in die Augen und sagt, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Petrus kapiert nicht. Was gibt's denn da zu begreifen? Alle können doch sehen, was er tut. Er tut was Unschickliches, was Erniedrigendes. Er wäscht als Meister den Schülern die Füße. Ja, wenn Jesus nicht einlenkt, dann muss Petrus eben direkter werden. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, sagt er. Er muss seinem Herrn den Kopf zurechtrücken. Er muss ihm begreiflich machen, dass sowas einfach nicht geht. Sehen Sie, Petrus gibt nicht nach. Aber Jesus gibt ebenfalls nicht nach. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir, sagt er. Offene Konfrontation. Wissen Sie, was mir an dieser Konfrontation gefällt? Beide handeln aus Liebe. Petrus hat Jesus so lieb. Er verehrt Jesus so sehr, dass er ihm diese Blamage ersparen möchte. Diese unsägliche Erniedrigung. Ein Rabbi, der sich wie ein Sklave benimmt. Nur, der Haken ist, dass Petrus Jesus auf eine ziemlich egoistische Art liebt, auf eine herrschsüchtige Art. Im Grund stellt er sich über den Meister. Er bildet sich ein, besser zu wissen, was Jesus gut tut, als Jesus selber. Er bestimmt, was Jesus tun darf oder nicht tun darf. Und Jesus liebt Petrus genauso. Und er liebt ihn noch viel mehr. Und er möchte, dass Petrus mit ihm Gemeinschaft hat. Und deshalb besteht er darauf, dass Petrus sich die Füße waschen lässt. Sonst hast du keine Gemeinschaft mit mir. Ich weiß nicht, wie viel der Petrus an der Stelle begriffen hat, aber wie er das hört, sonst hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und ich habe doch Jesus so lieb, da kippt bei ihm die Stimmung. Und das ist auch wieder typisch für Petrus. Eben noch empört, dass Jesus ihm die Füße waschen will. Und jetzt hat er plötzlich Angst, dass Jesus ihm nur die Füße waschen will. Nein, auch die Hände und den Kopf noch obendrein. Dann habe ich wirklich Gemeinschaft mit Jesus. Am besten eine Ganzkörperdusche, ein Ganzkörperbad. Petrus macht keine halben Sachen. Petrus ist auf irgendeine Art immer hemmungslos, im Guten und im Schlechten. Er greift immer einen Tick zu weit oder geht einen Schritt zu weit. Und sehen Sie, Jesus widerspricht ihm ein zweites Mal an diesem Abend. Er sagt, wer ein Bad genommen hat, der ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Das ist die schwierigste Aussage in dieser Geschichte. Obwohl sie auf den ersten Blick ganz einfach scheint, ganz logisch, ist nicht schwer zu verstehen. Wenn jemand gebadet hat, dann ist er nachher rein und muss sich nur noch allenfalls die Füße waschen. Morgens, da duscht man oder legt sich in die Wanne, man nimmt ordentlich Seife und Shampoo und dann ist man grundsätzlich für den ganzen Tag sauber und wohlriechend. Wenn nur die Füße nicht wären. Sobald man nämlich ein Stück Weg gegangen ist oder barfuß oder mit untergebundenen Sandalen, dann setzt sich der Staub und der Dreck zwischen den Zehen und unter den Fußsohlen fest. Es gab ja damals noch keinen Asphalt. Und die Füße begannen zu schmerzen und zu schwitzen und zu riechen. Und deshalb werden die Füße in diesen Kulturen im Nahen Osten gewaschen, sobald man ein Haus betritt. Das ist eine Wohltat für einen selber und eine Wohltat für die anderen Hausbewohner. Und es ist vor allem eine Wohltat, wenn man sich mit den anderen dann zu Tisch setzt. Oder besser, zu Tisch legt. Denn stellen Sie sich mal vor, wenn wir zu Tisch sitzen, dann ist mein Kopf hier und meine Füße ganz da unten. Aber wenn die sich zu Tisch legten, dann waren Kopf und Füße sozusagen auf Augenhöhe oder auf Nasenhöhe. Und das konnte bedrohlich werden. Also deshalb hat man aus hygienischen Gründen in all diesen antiken Kulturen die Füße gewaschen, bevor man essen ging. Wir sagen, mit ungewaschenen Händen soll man nicht essen. Sie sagten, mit ungewaschenen Füßen soll man nicht essen. Das ist sprichwörtlich geworden. Es ist interessant, dass es bei den Juden unendlich viele Witze über ungewaschene Füße gibt. Obwohl doch gerade die Juden von ihrer Religion her ständig angehalten sind, diese Reinigungsvorschriften einzuhalten und es auch tun, wenn sie fromme Juden sind. Aber diese Witze mit den ungewaschenen Füßen, die spiegeln teilweise das Ostjudentum wider, das sehr verarmt war und sich oft kein Wasser leisten konnte und deshalb Tage und Wochen oder ich weiß nicht wie lange ohne jede Waschung auskommen musste. Zum Beispiel Vater und Sohn gehen zusammen ins türkische Bad. Pfui, sagt der Vater, was hast du für schmutzige Füße? Aber Papa, deine Füße sind doch noch viel schmutziger. Hey, das kannst du nicht vergleichen. Ich bin ja auch schon 30 Jahre älter als du. Oder der Herr Heifetz, ein älterer Mann, der will mal wieder in die Badeanstalt. Er geht an die Kasse. Das Fräulein sagt, wenn Sie 12 Eintrittskarten kaufen, kriegen Sie eine gratis. Herr Heifetz überlegt hin und her, woher soll ich wissen, ob ich noch 12 Jahre lebe? Ja, in dieser Art gibt's massenweise Witze, die das aufs Korn nehmen mit diesem, ja, mit den Füßen und dem Ungewaschensein, obwohl ja gerade, wie gesagt, die Juden alles andere als unordentlich und unsauber waren. Aber auf jeden Fall, Jesus sagt, du musst dir die Füße waschen lassen. Das andere braucht's nicht mehr. Und damit ist auch der zweite Einwand von Petrus abgeschmettert. Petrus muss sich fügen, muss sich die Füße waschen lassen. Wohlgemerkt, nur die Füße, nicht Hände und Kopf. Und jetzt lässt er's geschehen. Ihm fällt kein Widerwort mehr ein. Und dann sieht er zu, wie Jesus diese Arbeit bei den anderen Jüngern zu Ende führt, wie er sich die Hände trocknet, sein Obergewand wieder überzieht und auf seinen Platz am Tisch zurückkehrt. Keiner sagt ein Wort. Die Jünger sind unfähig, einander anzusehen. Sie schämen sich voreinander. Dass keiner bereit war, das Füßewaschen zu übernehmen. Und sie schämen sich für ihren Herrn, dass er sich zu etwas so Unschicklichem hat hinreißen lassen. Und in diese Stille hinein fragt Jesus plötzlich, versteht ihr, was ich da getan habe? Ich könnte diese Frage auch an uns richten. Verstehen wir, was Jesus da getan hat? Klar, würden wir sagen, wir haben es doch mitgekriegt. Er hat ihnen die Füße gewaschen. Aber die Frage von Jesus geht tiefer. Und jetzt kommt der doppelte Boden ins Spiel. Versteht ihr? Er fragt nach dem Sinn der Fußwaschung. Er will wissen, ob sie begriffen haben, was hinter dieser äußeren Handlung steckt. Er fragt nach dem doppelten Boden. Und wie gesagt, er fragt im Grunde dreimal nach einem doppelten Boden. Es ist eine dreifache Doppelbödigkeit. Der erste doppelte Boden, der kommt ins Spiel, als Jesus sagt, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Aber du wirst es später begreifen. Mit anderen Worten, hinter dieser äußeren Reinigung der Füße steckt ein Geheimnis. Sonst müsste Jesus nicht sagen, du verstehst es jetzt noch nicht. Das mit dem Füßewaschen, das war allen sonnenklar. Die Fußwaschung war von Jesus offensichtlich nur als Symbol gemeint, als Sinnbild. Ja, für was? Für die innere Reinigung. Die Reinigung von Schuld. Nicht vom äußeren Dreck, vom Dreck, der sich auf unserem Herzen abgelagert hat. Aber diese zweite, tiefere Bedeutung, die wird erst vom Kreuz her verständlich. Deswegen sagt er, du wirst es hinterher begreifen, nach dem, was unmittelbar bevorsteht. Dort am Kreuz hat Jesus unsere Schuld weggetragen. Dort ist dieser abgrundtiefe Graben zwischen Gott und Mensch zugeschüttet worden. Dort wurde die Brücke gebaut, auf der wir wieder zu Gott kommen können und Gemeinschaft mit ihm haben. Deswegen sagt Jesus, wenn du dir nicht die Füße waschen lässt, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Oder im Klartext und ohne doppelten Boden ausgedrückt, wenn du dir nicht von mir die Schuld vergeben lässt und wenn ich dir nicht neues Leben schenken darf, dann kannst du kein Mitglied in der Familie Gottes werden, keine Gemeinschaft mit mir haben. Also, das ist der erste Doppelboden, was hinter der äußeren Fußwaschung steckt, die innere Waschung. Die Vergebung, die Befreiung von Schuld. Jetzt der zweite Boden. Der zweite doppelte Boden. Der taucht dort auf, wo Jesus sagt, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Das ist eine rätselhafte Aussage, eine merkwürdige Aussage. Eben noch war die Fußwaschung Symbol für die innere Reinigung. Also für das, was man unbedingt braucht, wenn man Gemeinschaft mit Jesus haben will. Es gibt ohne Fußwaschung keine Verbindung zu Jesus, hat er gerade gesagt. Und jetzt sagt er, nein, man muss, wenn man einmal ganz gereinigt ist, nur noch die Füße waschen. Das kommt sozusagen in einem zweiten Schritt, später. Am Anfang steht die, ich sage jetzt nochmal, die Ganzkörperdusche oder das Ganzkörperbad. Das steht am Anfang des Christseins, das ist die Wiedergeburt. Und irgendwann danach muss dann das Füßewaschen sein. Sehen Sie, jetzt hat sich plötzlich das Bild verschoben. Das ist die Schwierigkeit hier. Wir haben ein neues Symbol für Vergebung und Wiedergeburt, nämlich nicht mehr die Fußwaschung, sondern das Bad. Und was ist dann mit der Fußwaschung gemeint, jetzt in diesem zweiten Schritt, bei dem zweiten doppelten Boden? Damit ist gemeint, ja, das, was wir alle erleben. Wir sind Christen geworden, Jesus hat uns alle Schuld vergeben, aber damit sind wir nicht Heilige bis an unser Lebensende. Es passiert wieder Sünde. Wir haben wieder einen Gedanken, der Gott nicht gefällt. Wir tun wieder etwas, wo er dagegen ist. Wir sind noch nicht in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit so, wie Jesus es haben möchte. Wir denken oft noch egoistisch. Wir handeln oft noch gegen das Gebot der Liebe. Und dagegen brauchen wir immer wieder Vergebung, weil wir neu in Sünde geraten. Und jetzt ist das mit der Fußwaschung gemeint. Am Beginn unseres Lebens steht dieses Bad, das uns ganz rein macht. Alle Schuld wird vergeben. Gott erklärt uns für rein und gerecht. Aber dann beginnt dieser lange Weg zum Ziel. Und auf diesem Weg machen wir uns die Füße wieder schmutzig. Wir schlagen uns die Zehen blutig. Und deshalb brauchen wir immer wieder ein reinigendes und heilendes Fußbad. Wissen Sie, diese Bitte aus dem Vater unser, vergib uns unsere Schuld, die beten wir nicht nur einmal. Die betet man nicht nur, wenn man Christ wird. Das ist eine Bitte, täglich zu beten. Genau wie alle anderen, vergib uns unsere Schuld. Das bleibt eine lebenslang nötige Bitte. Und Jesus hat seine Jünger gelehrt, so zu beten und immer wieder zu beten. Und dieses vergib uns immer wieder unsere Schuld, das drückt er jetzt aus mit der Fußwaschung. Das ist das zweite Bild, diese Verschiebung auf den zweiten doppelten Boden. Wiedergeburt lässt sich ja nicht wiederholen. Einmal wiedergeboren, immer wiedergeboren. Einmal das Leben Jesus unterstellt, immer unterstellt. Aber die Fußwaschung lässt sich wiederholen, ebenso wie ja auch leider immer wieder Sünde in unser Leben einbricht. Und dagegen müssen wir uns alltäglich reinigen von dieser Verschmutzung. Und auch das hat natürlich mit dem Kreuz zu tun. Ohne Kreuz gibt es keine Wiedergeburt, aber ohne Kreuz gibt es auch keine tägliche Vergebung. Und schließlich noch der dritte doppelte Boden. Der kommt ganz am Ende der Episode, eben dort, wo Jesus fragt, versteht ihr, was ich eben getan habe? Inzwischen haben die Jünger längst gemerkt, dass Jesus nicht nur vom Füßewaschen redet. Er denkt an eine viel tiefer gehende Antwort. Er erwartet von den Jüngern eine Antwort. Versteht ihr, um was es eigentlich geht? Und bevor die Jünger sich irgend so eine Antwort zurechtlegen können, gibt er sie selber. Er sagt, ihr nennt mich Herr und Meister und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Damit haben wir den letzten doppelten Boden erreicht. Mit der Fußwaschung liefert Jesus seinen Jüngern ein Modell. Auch sie sollen so handeln. Ein Modell. Er sagt nicht direkt, für alle Zeiten, ich richte eine Institution ein, die Fußwaschung. Ab jetzt muss die Fußwaschung Sonntag für Sonntag in euren Gemeinden durchgezogen werden. Manche christlichen Gruppen haben das so wortwörtlich aufgefasst und sehen die Fußwaschung als eine dauerhafte Einrichtung an, wie das Abendmahl zum Beispiel, eine göttliche Verordnung. In Südamerika, als ich meine Eltern mal besuchte, die dort in der Missionsarbeit waren, da lernte ich eine Gemeinde kennen, die hat das wirklich Sonntag für Sonntag praktiziert. Aber die Leute kamen nicht barfuß oder mit offenen Sandalen, die kamen mit zugeschnürten Schuhen und mussten die erstmal ausziehen und die stinkenden Socken auch noch ausziehen und dann fing man an, dem anderen die Füße zu waschen. War ein völlig anderes Szenarium. Die katholische Kirche, die hat das auch übernommen als feste Institution, allerdings nicht Sonntag für Sonntag. Auch orthodoxe Kirchen zum Teil, auch christliche, protestantische Gruppen, zum Teil die Adventisten, einige Baptistengruppen, Mennonitengruppen machen das und waschen dann zeremoniell jemanden die Füße. In der katholischen Kirche ist es ein hoher Würdenträger, der einem niedrigeren Würdenträger die Füße wäscht in einer ganz ordentlichen silbernen oder vergoldeten Schale. Mit einem goldenen oder silbernen Krug wird das Wasser reingegossen. Ist also ein Ritual. Hier ist es ein junger Mann, hier ist es eine alte Frau, der die Füße gewaschen, hier ist es der Papst selber, der das tut. Wissen Sie, wie man in der katholischen Kirche den grünen Donnerstag nennt? Maundy Thursday. Maundy ist Englisch und heißt einfach Fußwaschung. Der Gründonnerstag, also der Tag unmittelbar vor dem Karfreitag, vor der Kreuzigung, der Tag, an dem die Fußwaschung zum ersten Mal vollzogen wurde von Jesus, den nennen die Engländer Maundy Thursday, also der Fußwaschungsgründonnerstag, Donnerstag, weil sie das auf den Tag als Ritual festgelegt haben. Aber wie das bei Ritualen so ist, das verkommt dann in seiner Bedeutung. Das ist ja keine echte Dienstleistung, was hier gemacht wird. Keiner von denen, die sich die Füße waschen ließen, keiner von den kirchlichen Würdenträgern geht barfuß umher und kriegt staubige Füße und braucht diese Erfrischung. Es hat nicht mehr den Sinn, den Jesus der Sache gegeben hat und weiterhin geben wollte. Ich denke, man muss das nicht wörtlich nachahmen. Er hat ja gesagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Ein Beispiel, das heißt, es gibt noch andere Möglichkeiten, diese Sache zu verwirklichen, das zu tun, worauf es Jesus eigentlich ankommt. Und worauf kommt es ihm denn eigentlich an? Was ist das Prinzip, das die Jünger lernen sollen aus der Fußwaschung? Dass sie gerade denen Gutes tun, die vermeintlich unter uns stehen, die vermeintlich weniger wert sind als wir. Paulus hat das mal wunderbar ausgedrückt in Römer 12. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Und Jesus selber hat mal gesagt, na, das stand ja da auch noch, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Und dann hat er noch eine Begründung dazu gefügt. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus ist uns mit gutem Beispiel vorangegangen. Hier bei der Fußwaschung und am nächsten Tag dann bei der Kreuzigung. Er hat sich zum Diener seiner Jünger gemacht. Er hat ihnen nicht nur die Füße gewaschen, er hat ihnen sogar die Sünden weggenommen. Sehen Sie, wir können Jesus nicht in allen Punkten nachahmen. Diesen Dienst, dass er uns die Sünden abgenommen hat, den können wir nicht nachahmen. Wir können einander nicht erlösen, aber wir können einander vergeben. An der Stelle können und sollen wir ihn nachahmen. Und das fällt uns oft schwer. Diese Demut, um mal dieses altmodische Wort zu verwenden, diese Lektion in Demut, die wir lernen sollen, dieses Prinzip des selbstlosen Dienens, das Jesus am Kreuz und schon bei der Fußwaschung bewiesen hat. Kirchliche Würdenträger, ja, das sind eben Würdenträger, die sind meistens schon beleidigt, wenn ihnen nicht die Ehre zuteil wird, zu der sie ihr Amt berechtigt. Oder auch christliche Mitarbeiter, die sind beleidigt, wenn sie nicht ein Grußwort sagen dürfen bei irgendeiner Veranstaltung. Zum Beispiel jemand, der im Chor mitsingt oder im Musikteam und er hätte so gern die Solopartie gesungen und jetzt kriegt sie ein anderer, dann weigert er sich überhaupt noch mitzusingen. Wir alle sind so schnell beleidigt, wenn wir nicht den gebührenden Platz kriegen, wenn wir nicht hoch genug auf den Sockel gestellt werden, wo wir uns selber sehen. Dann haben wir eine Abscheu, einen Widerwillen gegen diese untergeordneten Plätze. Wir setzen uns immer gleich oben hin. Jesus sagt, setz dich erstmal unten hin. Vielleicht kommt einer und speditiert dich nach vorne. Wir wollen uns die Auszeichnung selber holen. Jesus will sie uns geben und er gibt sie uns genau dann, wenn wir uns hinten hinstellen, ans Ende der Schlange, wenn wir unten stehen und allen anderen dienen. Wenn wir damit zu kämpfen haben, dass wir unbedingt die uns gebührende Ehre wollen, unser Prestige, unsere Stellung, unsere Rechte, dann halten Sie sich doch einfach Gottes Sohn vor Augen, wie er mit einem Handtuch und einem Wasserkrug und einer Schüssel vor den Füßen seiner Jünger am Boden kniet. Es kann nicht unter unserer Würde als Christen sein, das zu tun, was Jesus tat. Wenn Jesus uns verziehen hat, dann ist es nicht gegen unsere Ehre, anderen zu verzeihen. Wenn Jesus unsere Schwachheiten trug, dann dürfen wir uns nicht zu schade dafür sein, dasselbe einander zu tun. Sehen Sie, und da komme ich jetzt gegen das Ende, es geht bei all diesen doppelten Böden, von denen wir gesprochen haben, ums Kreuz. Die Fußwaschung ist ein Symbol, das die Kreuzigung vorwegnimmt und ihre Bedeutung darstellt. Das folgt ja beides unmittelbar aufeinander. Die Fußwaschung geschah beim letzten gemeinsamen Abendmahl und gleich darauf, an diesem Abend noch, geht Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane am Ölberg und wird von Judas verraten, wird in der Nacht vor den Hohen Rat gestellt und am nächsten Morgen vor Pilatus, den römischen Gouverneur, und gegen Mittag ans Kreuz genagelt. So schnell ging das nacheinander. Und mit der Fußwaschung hat Jesus seine Jünger auf die Kreuzigung vorbereiten wollen. Was ich jetzt tue, verstehst du noch nicht. Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Aber später wirst du es begreifen. Es hat alles mit dem Kreuz zu tun. Genauso wie Jesus seinen Jüngern die Füße äußerlich gereinigt hat, würde er sie nachher, einen Tag später am Kreuz, innerlich reinigen. Das Kreuz ermöglicht Vergebung und Wiedergeburt. Nein, das ist noch zu früh. Genauso wie nach einem Bad nur noch das Reinigen der Füße nötig ist, ist nach dem der Wiedergeburt nur noch das Reinigen später begangener einzelner Sünden nötig. Wieder durch das Kreuz. Und genauso wie Jesus seinen Jüngern mit der Fußwaschung einen Dienst erwies, erwies er ihnen mit der Kreuzigung einen Dienst. Den entscheidenden Dienst. Und auch deshalb sollen wir einander dienen. Und sehen Sie, dieser Dienst, den wir einander erweisen sollen, das ist nicht in erster Linie, dass wir einander die Füße waschen. Das kann mal sehr hilfreich sein, eine Erfrischung, eine Wohltat, etwas Heilendes. Und dann ist es sinnvoll. Aber Jesus hat in erster Linie an was anderes gedacht. Für ihn war die Fußwaschung nur ein Sinnbild, nämlich für die innere Reinigung. Und das bedeutet ganz praktisch, das Erste, wenn wir anderen die Füße waschen wollen, heißt, ihnen zu vergeben. Nicht nur vielleicht die Schuhe putzen, nicht nur das Geschirr spülen, das ist für manche Männer unter ihrer Würde, oder Hemdenknöpfe annähen, das ist für manche Frauen unter ihrer Würde, sondern vor allem einander vergeben. Dafür steht das Fußwaschen, für das, was durch das Kreuz möglich wurde. Und das Kreuz hat in allererster Linie die Vergebung möglich gemacht. Wenn Jesus sagt, wascht einander die Füße, dann sagt er in Klartext, vergebt einander. Vergebt einander, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Ja, und damit komme ich endgültig zum Schluss. Das ist noch ein kleiner Rückblick auf diese vier Schlüsselstellen im Leben von Jesus, die wir miteinander angesehen haben. Auch da ging es letztlich immer ums Kreuz. Es ging immer um die Vorbereitung aufs Kreuz. Sie erinnern sich, bei der Taufe, wo der Heilige Geist auf Jesus kam und die Stimme vom Himmel sagte, das ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich Freude, auf ihn sollt ihr hören. Da wurde Jesus für diesen Weg ans Kreuz ausgerüstet. Dann die Versuchung, der Versuch des Teufels, Jesus vom Weg ans Kreuz abzuhalten. Und Jesus hat diese Bewährungsprobe mit Bravour bestanden. Dann die Verklärung, eine letzte Ermutigung und Stärkung, ehe es für Jesus in das dunkle Tal des Todes ging. Und schließlich die Fußwaschung, eine symbolische Vorwegnahme von dem, was Jesus am Kreuz tun würde. Er, der Gottessohn, würde uns Menschen dienen, indem er sich unter unsere Schuld beugt und indem er durch seinen Tod unseren Freispruch erreicht. Alle vier Schlüsselerlebnisse führen zum Kreuz, sind Stationen auf dem Weg zum Kreuz. Das ist kein Wunder. Alles, was Jesus vor der Kreuzigung tat, war Vorbereitung. Denn die Kreuzigung ist das entscheidende Datum der Weltgeschichte. Bis hin zur Kreuzigung wurden wir Menschen von den Fliehkräften des Bösen immer weiter weggezogen von Gott. Immer weiter weggetragen in die Dunkelheit. Aber seit der Kreuzigung zieht uns Gottes Liebe wieder zu sich zurück. Der Bann ist gebrochen, der Bann des Bösen, die große Kehrtwende ist angebrochen. Deswegen ist das Kreuz der perfekte Liebesbeweis Gottes. Und die Fußwaschung, die das Kreuz symbolisiert, können wir den perfekten Liebesbeweis Gottes nennen im Symbol. Das sagt Johannes ja am Anfang dieser Geschichte. Jetzt hat Jesus ihnen den perfekten Liebesbeweis gegeben. Die Fußwaschung ist ein unauslöschliches Zeichen für alle Menschen, wie sehr Gott uns liebt. Er hat alles aus Liebe für uns getan. Jesus ist vom Himmel runtergestiegen. Er hat uns Gottes Lehre offenbart. Er hat geheilt. Er hat Sünden vergeben. Er ist für uns gestorben. Es ist von Anfang bis Ende eine dienende Liebe. Der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen und um zu retten. Und in diese dienende Liebe nimmt in der Fußwaschung die Gestalt eines unvergesslichen Zeichens an. Man könnte ja sagen, die hätte er auch auslassen können. Stimmt. Geradewegs ans Kreuz gehen. Stimmt. Aber wissen Sie, ich glaube, das war wie eine Hilfe, zumindest im Rückblick eine Hilfe dafür, das Kreuz besser zu verstehen und was dort abgelaufen ist. Ich glaube, die Jünger haben bis dahin gar nicht begriffen, wie tief Jesus abgestiegen ist. Natürlich, man konnte in der Theorie sagen, vom Himmel auf die Erde ist wahnsinnig weit. Aber na, er steht da wie ein Mensch unter Menschen und so, wenn man 3 Jahre mit ihm zusammen ist, dann erlebt man zwar den Wundertäter und der mit Gott eine besonders enge Verbindung hat, aber es ist halt ein Mensch wie wir. Man merkt an ihm nicht so direkt, wie tief er gesunken ist, als er Mensch wurde. Und Jesus muss den Jüngern das handgreiflich machen und deswegen beugt er sich unter sie, nimmt die Waschschüssel und das Handtuch und wäscht ihnen die Füße. Den Dienst, der sonst in dieser Kultur nur der allerniedrigste Sklave tun darf. Es ist, als macht er ihnen damit klar, guck mal, das ist mein Auftrag. Ich, euer Herr und Meister, soll euch die Füße waschen, mich unter euch stellen. Und das ist damit wie ein Schritt aufs Kreuz zu, denn dort beugt sich Jesus noch tiefer. Jetzt wäscht er ihnen nicht nur die Füße, jetzt nimmt er ihre Schuld auf sich, jetzt geht er für sie in den Tod. Paulus sagt das in Philipper 2 so, er nahm die Gestalt eines Sklaven an. Hier bei der Fußwaschung hat Jesus die Sklavenrolle übernommen. Und am Kreuz noch mal mehr, da wurde er sogar er starb den Tod eines Verbrechers, da hat er die Verbrecherrolle angenommen. Alles das, was wir Menschen sind und was Jesus nie war, diesen Tausch hat er vollzogen durch seine Erniedrigung, durch seinen Dienst. Und so sehen wir, dass gerade dort auf diesem Weg, der so von ganz oben nach ganz unten führt zum Kreuz, im Grunde Gottes Macht und Herrlichkeit und die Macht und Herrlichkeit von Jesus am allerstärksten zum Ausdruck kommt. Dass ein Gott bereit ist, sich unter alle seine Geschöpfe zu stellen. Dass der Lebendige bereit ist zu sterben. Dass der Reine bereit ist, unrein zu werden. Der Sündlose Schuld auf sich zu nehmen. Das offenbart die größte Stärke Gottes, gerade im Augenblick der größten Schwäche. Ich möchte noch mit Ihnen beten.